Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Vor dieser Sendung habe ich im Internet das Stichwort «gerötete Augen» eingegeben. In Sekundenschnelle habe ich tausende von Artikeln aufgelistet, die mir sagen, dass ich gerötete Augen habe, weil ich entweder einen Fremdkörper im Auge habe oder noch habe, eine Bindehautentzündung habe oder eine gutartige, nicht krebsartige Geschwulst im Auge habe. Es könnten aber auch UV-Strahlen daran schuld sein oder Stress oder möglicherweise eine Geschlechtskrankheit. Man könnte noch viel mehr aufzählen. Was ich Ihnen aber damit sagen möchte, ganz egal, was einem plagt, man kann seine Beschwerden mal in eine Internet-Suchmaschine eingeben und innerhalb Sekunden kommen Diagnosen und Krankheitsbilder. Und weil immer mehr Leute sich via Internet über mögliche Krankheiten und Beschwerden informieren, gehen immer mehr zum Doktor oder ins Spital, obwohl es gar nicht nötig wäre. Mehr über die sogenannte Cyberchondrie, ein bisschen später in dieser Sendung. Zuerst reden wir über die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise, die immer weitere Kreise zieht. Über das Wochenende sind auch in Deutschland, Belgien und England Banken ins Wanken geraten. Der Staat musste eingreifen. Und nach dem gestrigen Nein vom US-Repräsentantenhaus zum Rettungsplan für die Finanzbranche ist die Verunsicherung noch grösser. In solchen Zeiten fragen sich natürlich auch Kleinsparer zu Recht, was da echt noch alles kommt und wie sicher das gesparte Vermögen auf der Bank ist. Wir haben hier im Espresso schon mehrere Mal darüber berichtet und reden auch heute darüber und heute im Zusammenhang über Hypotheken. Was heisst Krise für Haus- und Wohnungsbesitzer, die bei einer Bank mehrere hunderttausend Franken Kredit für ihr Heim aufgenommen haben? Was passiert mit diesen Hypothekarschulden, wenn die Bank Konkurs geht? Fragen, die sich viele Wohnungs- und Hausbesitzer stellen. So auch der Espresso-Hörer Paul Hüsli aus Niederurne.
Meine Frage ist ja so, dass wenn ich eine Hypothek bei der Grossbank habe und gleichzeitig aber auch ein Sparkonto mit einem ansehnlichen Betrag, nehmen wir an, die Beträge sind gleich, ob sich das dann aufhebt, dass ich dann keine Schulden mehr und kein Guthaben mehr habe oder ob das anders läuft.
Gehen wir die Frage doch gerade weiter an den Experten. Bei uns zu Gast ist der Martin Scherer, Finanzspezialist beim Internetvergleichsdienst Comparis. Die Frage stellt der Florin Meissen.
Guten Morgen, Herr Scherer, willkommen in Espresso.
Morgen,
Herr
Meissen.
Also zuerst muss man sagen, wir wollen da nicht den Teufel an die Wand malen. Noch redet niemand davon, dass Banken in der Schweiz irgendwie könnten pleite gehen. Aber gleich, die Leute fragen sich das und beantworten doch die Frage von Paul Hösli. Kann man bei einem Bankkonkurs verlorenes Vermögen und Hypothekarschulden verrechnen? Das sind ja ganz viele ähnliche Fragen. Per Mail jetzt hier zu dem Thema Hypotheken. Geht das?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, die Herr Hösli hat, weil ich denke, intuitiv würde Hypothekarschuldner wahrscheinlich davon ausgehen, dass er in dieser Situation, wo die Bank das Ersparte, das man ihr anvertraut hat, verliert, dass man das verrechnen kann mit der Schuld, die man wieder bei der Bank hat. Tatsache ist aber, dass bei den meisten Banken das ausgeschlossen ist, in der Klausel, die man unterschrieben hat, wo meistens der Titel trägt, Verrechnungsverzicht. Das heisst, man verzichtet darauf, auf das Recht, die zwei Sachen miteinander zu verrechnen.
Wissen die Leute, dass sie eine solche Verrechnungsverzichtsklausel unterschrieben haben, als sie eine Hypothek abgeschlossen haben?
Also ich habe mich in meinem Umfeld einmal herumgehört und habe festgestellt, dass die meisten Leute oder die meisten Leute, die eine Hypothek haben, eher überrascht sind über die Tatsache. Ich kann vielleicht einmal ein Beispiel von so einem Verrechnungsverzicht vorlesen aus einem Vertrag.
Das also 60 Beispiele.
Genau, das ist jetzt aus einem Vertrag von der UBS. Und dann können Sie sich dann selber ein Bild davon machen, ob man diese Klausel auch versteht, selbst wenn man sie gelesen hat. Die heisst folgendermaßen: Der Kreditnehmer verzichtet darauf, seine Verpflichtungen durch Verrechnung mit allfällig ihm der UBS und oder einem allfälligen Erwerber der Rechte aus diesem Kreditverhältnis gegenüber zustehenden Ansprüche zu tilgen, auch wenn seine Verrechnungsforderung gegen die UBS oder den Erwerber infolge Insolvenz oder Überschuldung uneinbringlich ist.
Also es ist juristisch Kauderwelsch, da verstehen wir mal auf den ersten Blick sicher nur einen Bahnhof. Das war jetzt ein Beispiel von der UBS, Seri Klaus haben aber auch ganz viele andere Banken. Das Fazit aus dem ist, also die Hypothekarschulden, die bleiben in jedem Fall bestehen, auch bei einer Bank pleite. Wer würde denn die Schulden von dieser Bank, die Konkurs gegangen ist?
Ja, also im Fall von einem Konkurs gäbe es dann den Konkursliquidator, der sich eigentlich dann müsste darum kümmern, was passiert mit all diesen Geschäften. Und das Natürlichste, was in dieser Situation wird passieren oder das Sinnvollste ist, dass man eigentlich die ganzen Hypothekarverträge gesammelt wird, versuchen, an eine andere Bank zu verkaufen. Also, dass man die ganzen Pakete verkaufen tut, da gibt es genug Banken in der Schweiz, die das Interesse haben, die Forderungen zu übernehmen.
Warum?
Ja, wir haben sehr einen grossen Wettbewerb nach wie vor in der Bankenwelt bezüglich dem Thema Hypotheken. Die Margen sind in den letzten Jahren bedeutend oben abgekommen und Banken wollen nach wie vor Marktanteil überkommen. Und ich gehe davon aus, dass Banken sogar bereit wären, mehr zu zahlen für die Hypothekar, für das Portfolio als der Wert, wo die Hypotheken darstellen. Weil einerseits gewinnen sie nicht nur die Hypothekarforderungen, zweitens sie gewinnen nämlich auch Marktanteil und drittens potenziell können sie noch weitere Geschäfte an diesen Kunden verkaufen zu einem späteren Zeitpunkt.
Also sie kämpfen gleichzeitig einen neuen Kundenstamm über. Darum sind die Anlagen, die werden sehr attraktiv, die würden von einer anderen Bank aufgekauft werden. Ich würde dann also im konkreten Fall einfach einer anderen Bank meine Hypothek schulden und müsste dort weiter Zinsen zahlen.
Genau.
Es könnte nicht sein, dass ich mich selber müsste darum kümmern, wenn meine Bank Konkurs geht und ich selber müsste einen neuen Übernehmer von meiner Hypothek suchen. Das ist unrealistisch.
Ja, das ist unrealistisch. Also die Frage, oder, die sich dann stellt, ist, könnte die Bank mir eigentlich den Vertrag auch künden? Und ich habe ja eigentlich einen festen Vertrag über eine feste Laufzeit zu einem festen Zinssatz. Also insofern kann sie das nicht machen. Sie kann es dann machen, natürlich bei den Kunden, wo die Hypothek gerade ablaufen tut. Also wenn jemand eine feste Hypothek hat, die jetzt konkret ausläuft, das sind die wenigsten, weil viele haben ja eine Hypothek über 5 Jahre oder sogar über 10 Jahre. Bei den variablen Hypotheken wäre es so, dass die Bank theoretisch könnte sagen, jawohl, wir tun jetzt Kunden auf 3 Monate raus.
Weil die nach 3 Monaten einmal wieder raus.
Genau. Aber auch dort, oder? Also der Liquidator, man muss sich vorstellen, den Aufwand, wo der hätte, um aber Tausende, Dutzende oder allenfalls sogar Hunderttausende von Hypotheken künden, das Geld eintreiben, der administrative Aufwand, der mit dem verbunden ist, das steht nicht im Verhältnis zum Aufwand, den man hat, um eigentlich das ganze Portfolio an einer anderen Bank weiterzuverkaufen, wo sowieso wahrscheinlich wird bereit sein, mehr dafür zu zahlen.
Also fassen wir nochmal zusammen. Im Fall von einer Bankenpleite, von einem Konkurs, meine Hypothekarschulden würden bestehen bleiben, auch wenn mein Vermögen zu einem grossen Teil flöten gehen würde.
Richtig.
Das würde wahrscheinlich von einer anderen Bank übernommen werden. Könnte dann sein, dass sich an der Höhe von der Hypothek etwas verändern würde in dem Fall? Oder vielleicht an den Zinsen, also dass ich mehr müsste zahlen?
Auch da wiederum, wenn Sie eine Festhypothek haben, dann ist vertraglich festgelegt, was ist der Zinssatz, was ist die Höhe von dieser Hypothek und was ist die Laufzeit. Also der Vertrag, der muss die Gegenpartei, wer auch immer die Gegenpartei ist, muss den Vertrag einhalten. Jetzt bei einer variablen Hypothek ist natürlich die Laufzeit relativ kurz, weil nach 3 Monaten, respektive nach 6 Monaten, je nach Vertrag, kann die Bank den Vertrag künden oder sich an den Zinssatz anpassen. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass die neue Bank, die eine variable Hypothek übernimmt, dann nachher sagt, gut, wir haben jetzt einen höheren Zinssatz und dass dann der allenfalls angepasst wird. Aber zum selben Zeitpunkt habe ich als Kunde auch wieder die Möglichkeit zu sagen, gut, ich tue das Angebot nicht annehmen, ich tue die Hypothek von meiner Seite künden und suche mir eine neue Bank.
Zurück zu der Verrechnungsverzichtsklausel. Sie haben von Comparis aus eine Umfrage gemacht bei den grossen Instituten im Land. Wer wendet solche Verzichtsklauseln an und kann man die auch streichen? Und überraschenderweise rausgekommen, eine Bank hat die nicht standardmässigen Verträge, nämlich Credit Suisse. Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage. Das hat mich auch überrascht, als ich das festgestellt habe, weil es scheint wirklich Standardklauseln zu sein, die bei den meisten Banken drin ist. Bei der Credit Suisse ist die, wie gesagt, nicht drin. Die Frage stellt sich natürlich, was würde effektiv passieren, wenn es Herd auf Herd geht und eine Bank Konkurs würde gehen und der Kunde würde sagen, ich will es verrechnen, die Bank sagt, ich will es nicht verrechnen. Also da müsste man jetzt einen Jurist haben, der es beurteilen, ob der Kunde per se das Verrechnungsrecht überhaupt hat oder ob die Bank sich auf Position stellen kann, nein, sind sowieso 2 Geschäfte, die kann man nicht miteinander verrechnen. Oder auf der anderen Seite, ob der Verrechnungsverzicht, den die Kunden unterschreiben in ihren Verträgen, ob der überhaupt zulässig ist. Also ich denke, die Frage stellt sich dann, wenn es so weit ist.
Also im Ernstfall, es wäre eh eine längere Geschichte, die abgeklärt werden. Man kann nicht sagen, nur weil die Klausel nicht in den Verträgen drin ist, fährt man viel besser bei dieser Bank.
Nein, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Credit Suisse da mindestens eine kundenfreundliche Haltung einnimmt und das dem Kunden nicht zum Vorhinein explizit eigentlich ausbedingen tut.
Die UBS hat die Klausel drin bei den Verträgen, aber man kommt, glaube ich, einigermaßen leichter raus im Vergleich.
Ja, gemäss Aussagen von der UBS kommt man problemlos raus. Das heisst, man kann einfach sagen, man will die Klausel nicht annehmen. dann muss man irgendein Formular ausfüllen, wo dann eigentlich dazu führt, dass die Klausel, die nach wie vor im Vertrag ist, nicht zur Anwendung kommen wird.
Geht das auch während der Laufzeit, also zumindest in der Festhypothek?
Erstaunlicherweise geht das auch während der Laufzeit. Ich hätte jetzt gedacht, dass es einfach dann möglich ist, wenn man den Vertrag abschliessen tut. Dubis wird sich gesagt haben, wenn ein Kunde schon auf die Idee kommt und uns kontaktiert, um die Klausel rauszunehmen, dann machen wir es jederzeit, weil wenn wir es jetzt nicht machen, dann besteht das Risiko, dass der Kunde unzufrieden ist und dann nachher bei der Ablösung sagt, jetzt suche ich mir eine andere Bank. Wichtig ist einfach noch zu sagen, mir wird die Möglichkeit von UBS kaum angetragen. Also ich als Kunde muss wissen, dass ich die Möglichkeit habe, die Klausel wegzubedingen und dass ich dann selber auch aktiv werde und den Kundenberater darauf ansprechen tue.
Und eben, das haben wir am Anfang gesagt, die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht, dass sie die Klausel unterschrieben haben bei der Hypothek. Sie haben auch bei anderen Instituten nachgefragt, Bank Coop, Migrobank, PostFinance, Raiffeisen, Valiant Bank und die Zürcher Kantonalbank. Die haben alle die Klausel drin. Es ist dort eigentlich nicht vorgesehen, dass man die kann streichen kann, aber sie sagen, verhandeln lohnt sich vielleicht gleich.
Gemäss Eigenaussage von diesen Banken ist es so, dass man die Klauseln nicht rausnehmen kann. Also das haben sie uns abschliessend bestätigt. Ich würde es trotzdem als Kunde versuchen und mich bei der Bank melden und fragen, ob man die Klauseln nicht rausnehmen kann. Ich denke, gerade wenn sich allenfalls eine grosse Anzahl von Kunden bei Banken meldet, tut, dass sich die eine oder die andere Bank wird überlegen, ob sie die Klauseln nicht allenfalls doch auf Anfrage vom Kunden hin wird rausnehmen. Ich denke, so ist es wahrscheinlich genau bei der UBS gelaufen.
Sie beobachten die Hypothekenmärkte über eine längere Zeit und Sie stellen fest, die Finanzkrise, die hat bereits schon seit längerem Auswirkungen auf die Hypothekenmärkte. Inwiefern wirkt sich das aus?
Also bei Comparis gibt es ja die Hypothekenbörse, wo die Leute ein Gesuch erfassen können und auf das hin tun den Banken Angebot erstellen. Jetzt in dem Gesuch, das kann man machen für eine neue Hypothek oder für eine Ablösung. Und da muss man immer angeben, wie hoch ist der Hypothekarbetrag. Und man kann bei der Ablösung dann auch sagen, will ich jetzt außerordentlich die Hypothek erhöhen oder will ich sie außerordentlich amortisieren.
Also aufstocken oder abbauen.
Genau. Und in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass wir oft, oder dass wir vermehrt Leute gesehen haben, die eigentlich die Hypothek aufgestockt haben. Und jetzt in den letzten Quartal haben wir eine klare Tendenz dahingehend gesehen, dass die Leute eher die Hypothek abbauen. Jetzt, wie kann man das interpretieren?
Genau, was sind die Gründe? Also, ist das die Unsicherheit jetzt durch Krisen, oder?
Ja, ich glaube, das kann man schon so interpretieren, oder? Wir haben internationale Finanzkrise, die Leute sind unsicher. Wie sieht das aus mit der Bank, mit der Sicherheit? Und Unsicherheit führt meistens dazu, dass man eher versucht zu sparen, man versucht vorzusorgen und in dem Zug eben auch die Schulden abbauen.
Wenn Sie jetzt Leute fragen, Leute, die jetzt Hypothek abschliessen können, vielleicht will sie neu etwas kaufen oder weil die alte abgelaufen ist, was würden Sie raten, jetzt feste nehmen oder eine Variable bezüglich? Wie entwickelt sich die Zinssätze?
Also wie sich die Zinssätze entwickeln, kann ich Ihnen leider nicht sagen, sonst würde ich jetzt an einem wärmeren Ort in dieser Welt sitzen. Ich denke, die Frage ist viel mehr individuell auch, in welcher Lebensphase steckt man. Also wenn jemand eine Eigentumswohnung gekauft hat für sich, aber weiss, dass er wahrscheinlich einmal noch eine Familie wird planen, sieht die Situation ganz anders aus. Dann will man wahrscheinlich nicht eine 10-jährige Festhypothek abschliessen. Wenn man lokaler Unternehmer ist, sein Geschäft im Dorf hat, man wohnt seit 20 Jahren dort, man geht davon aus, man wohnt dann noch die nächsten 20, 30 Jahre dort, dann kann man problemlos eine 10-jährige abschliessen. Und bei den Laufzeiten von der Festhypotheken gibt es momentan sehr geringe Unterschiede bezüglich der Zinssätze. Also da stellt sich viel mehr die Frage, in welcher Lebensphase ist man. Respektive dann, will man variabel gehen oder will man in eine Festhypothek gehen. Die Variablen sind momentan immer noch einiges günstiger als die Festhypotheken. Man muss sich einfach immer bewusst sein, bei der Variablenhypothek hat man das Risiko, dass wenn die Zinssätze steigen, gehen die auf. Und wenn man dann sagt, jetzt wollte ich wechseln in eine Festhypothek, dann sind die ziemlich sicher eben auch angestiegen. Das Risiko besteht immer.
Schauen wir vielleicht noch ein, zwei Fragen an von Hörern, die noch hier sind, per Mail jetzt zu dieser Sendung. Die Jörg Altmann fragt da zum Beispiel zum Thema Hypotheken. Kann meine Bank oder alle Schweizer Banken meine Hypothek ohne mein Wissen weiterverkaufen, so wie das in den USA anscheinend bisher üblich war?
Ja, also es ist in den meisten Hypothekarverträge hat man ebenfalls eine Klausel drin, wo die Bank das Recht hat, die Hypothekarforderung an einen Dritten, auch an eine Gesellschaft im Ausland, weiterzuverkaufen. Damit geht es aber in erster Linie eigentlich darum, dass es dann auch ein anderer Risikoträger ist. Also vielfach ändert sich dann für den Kunden per se nichts. Wenn er bei der UBS ist, wird er weiterhin die Ansprechperson und den Kundenberater bei der UBS haben. Die Hypothek ist einfach platziert bei einem anderen Risikoträger. Aber inwiefern, dass der Kunde dann informiert werden muss von der Bank, da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich gehe davon aus, wenn nach wie vor die UBS Ansprechpartner ist und nur der Risikoträger ein anderer, dann hat die UBS keine Pflichten zur Information.
Und zum Schluss, auch in dem Fall sollte weiterverkauft werden und diese App-Bank würde bankrott gehen. Auch dann, muss man noch wiederholen, so eine Schuld bleibt in allen meisten Fällen bestehen.
Richtig.
Besten Dank, Martin Scherer, für den Besuch im Espresso.
Gerne schön.
Der Martin Scherer, Finanzexperte vom Internetvergleichsdienst Comparis. Falls für Sie jetzt noch Fragen offen geblieben sind, Sie erreichen den Martin Scherer in ein paar Minuten am Espresso-Hörertelefon. Bis um 9:30 gibt er noch Auskunft, und zwar unter der Telefonnummer 0848 434 434. 0848 434 434. Das Espresso-Hörertelefon ist bis um 9:30 besetzt mit Ihren Fragen zur Finanzkrise und im Zusammenhang mit Hypotheken. Und damit auch noch ein Hinweis auf das Espresso von morgen. Morgen nochmals das Thema Finanzkrise und dann schauen wir die Auswirkungen auf die Rente an. Heute also bleiben wir noch bei den Hypotheken. Bis um 9:30 Ihre Fragen noch auf dem Espresso-Hörertelefon an 0848 434 434.
Espresso.
Jedes Jahr steigen in der Schweiz die Krankenkassenprämien. Weil die Leute immer älter werden, weil die Spitzenmedizin immer mehr kostet, aber auch, weil Patienten Gesundheit gerne konsumieren. Immer wieder gehen Leute zum Doktor, wo es gar nicht nötig wäre. Das liegt unter anderem auch im Internet. Wer im Netz Diagnosen von Symptomen und Beschwerden sucht, der findet schnell einmal die verrücktesten und schlimmsten Krankheiten. Das macht vielen Angst und sie gehen dann zum Arzt oder sogar ins Spital. Die Ärzte, die haben mit deren Entwicklung ihre liebe Mühe. Und auch bei der Patientenorganisation hat man keine Freude am Doktor im Netz. Edith Gilmann.
Schlaflosigkeit kann tödlich sein. Die Information findet man im Internet, wenn man nach dem Stichwort sucht. Die tödliche familiäre Schlaflosigkeit sei zwar extrem selten, heisst es im Netz, aber so selten eine Krankheit auch ist, wenn man vor dem Computer sitzt und nicht schlafen konnte, dann gibt es eben Leute, die den Gedanken dann nicht mehr loslassen, dass sie genau das könnten haben, dass man jetzt sofort etwas dagegen machen muss. Und diese Leute, die tauchen dann beim Arzt oder sogar im Spital auf. Zum Beispiel beim Markus Schwendinger. Er ist der Chefarzt vom Notfallzentrum am Kantonsspital Baden.
Die Information im Internet führt natürlich nicht zur Beruhigung, sondern eher, dass die Angst sich verstärkt, was dann zum Teil der Patienten zu uns im Notfall führt. Was zunehmend natürlich auch der Fall ist, dass man mal einfach mal seine Symptome, die man hat, mal eingibt. Also, ich habe das jetzt auch mal bei Bauchschmerzen bei mir selber jetzt mal ausprobiert und das ist natürlich schon erstaunt, was man dann nachher dort auch vorfindet für Krankheitsbilder.
Bauchweh kann laut Informationen aus dem Internet eine Krankheit im Magen-Darm-Trakt bedeuten, dass etwas mit der Bauchspeicheldrüse nicht stimmt und man findet sofort auch Wörter wie Herzinfarkt oder Tumor.
Für den Patienten löst halt häufig einfach die Angst aus. Angst, ich könnte an einem Krebs leiden und dass man dann halt die Leute halt schneller nochmal im Notfall haben.
Kennst du das Phänomen auch Margot Enz? Sie ist Hausärztin in Baden und hat regelmäßig Patienten, die wegen Informationen aus dem Internet Angst bekommen haben und sich dann bei ihr melden.
Patienten rufen dann an und haben das Gefühl, es muss jetzt sofort sein, weil sie das und das gelesen haben. Dabei ist es aus medizinischer Sicht noch lange kein Notfall. Also mit Symptomen sich im Internet schlau machen und nachher besser wissen, was einem jetzt fehlt oder was man als nächsten Schritt machen soll, da habe ich einfach bis jetzt noch nicht wirklich wertvolle und positive Erfahrungen machen können.
Auch beim schweizerischen Patientenschutz kennt man das Problem. Wenn der Arzt nicht macht, was der Patient verlangt, klopfen die Leute dort an. Auch Sabine Hablützel, die als Beraterin beim Patientenschutz arbeitet, hat schon so Beispiele erlebt.
Es gibt schon so Leute, die sich im Internet schlau machen und dann irgendwie unheimliche Diagnosen kommen. Und der Doktor glaubt ihnen natürlich nicht. Und sie wollen vielleicht das MRI und weiss der was. Und dann rufen sie uns an. Und dann müssen wir natürlich sagen, der Doktor hat recht.
Vom Patientenschutz lassen sich dann die meisten beruhigen. Und in einem Haufen Fällen gelinge das ja auch schon bereits im Sprechzimmer, sagt Hausärztin Margot Enz. Es gäbe aber auch die anderen, die sich eben nicht davon überzeugen lassen, dass hinter ihrem Kopf kein Hirntumor steckt.
Wo man dann vielleicht wirklich den Beweis antreten muss, jetzt in dem Beispiel mit der Computertomographie. Das ist natürlich auch ein bisschen Herausforderung an unsere hausärztliche Tätigkeit. Eben schaffen wir es, dem Patienten die Angst zu nehmen und ihm wieder Sicherheit zu geben, ohne den Schritt. Aber wenn es nicht geht, dann muss man das machen. Das habe ich auch schon gemacht.
Ähnlich geht es auch Markus Schwendinger am Kantonsspital Baden. Auch er hat schon die Erfahrung gemacht, dass Kopfweh-Patienten schlicht überzeugt sind, dass sie einen Hirntumor haben.
Erst haben wir ein Computertomogramm gemacht und gesagt, dort sehe ich keinen Tumor und das sieht alles normal aus, gibt es Patienten, die sich dann beruhigen. Das ist natürlich häufig nicht sinnvoll, aber es zeigt ein bisschen auch Problematik, wo sich der Arzt nachher drinnen befindet.
Und das Problem ist, dass der Arzt dem Patienten die Angst müsste nehmen können, ohne dass er teure und eben sinnlose Untersuchungen macht.
Was der Patient halt häufig macht, und das ist das Stichwort nachher Doktor-Shopping eigentlich. Wenn er nicht die Untersuchung überkommt bei uns, weil das aus unserer Sicht nicht sinnvoll ist, geht er zum nächsten Arzt und er geht so lange zu einem Arzt, bis er das schlussendlich die Untersuchung dann hat.
Oder man lässt den Untersuch sogar ein paar Mal machen, wenn man nicht einmal mehr der Technik glaubt. Die Hausärztin Margot Enz hat auch schon so Fälle erlebt.
Es gibt also zum Teil groteske Sachen. Ich erinnere mich an eine Frau, die sich innerhalb von 2 Monaten 3 Mal eine Darmspiegelung verpassen lassen hat, weil sie einfach nicht geglaubt hat, dass alles in Ordnung ist. Da muss man fast ein bisschen masochistisch veranlagt sein.
Man geht also von Doktor zu Doktor, bis man bekommt, was man will. Oder man lässt sich gerne einen Test ein paar Mal machen, bis man das Ergebnis glaubt. Und dann gibt es noch eine dritte Form vom Doktor-Shopping. Der Patient wird zwar behandelt, zum Beispiel vom Hausarzt, aber wenn es ihm nicht blitzartig besser geht, dann fehlt es manchmal an Geduld, sagt Markus Schwendinger vom Kantonsspital Baden.
2 Stunden später kommt der Patient in den Notfall und sagt, es ist immer noch nicht besser, könnte es nicht etwas Schwerwiegendes sein, wo nachher dort die Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht wird. Für den Patienten ist halt häufig so, er ist krank, er wird die Therapie haben und bringt dann die Geduld für die Heilung nicht auf.
Oder die Patienten bringen dann im Spital gerade einen vermeintlich besseren Therapievorschlag mit, weil sie daheim noch mal Zeit hatten, um im Internet zu suchen, was man alles könnte machen.
Wenn sie im Internet natürlich die Krankheit eingeben, werden auch Therapiemodalitäten vorgestellt, die noch Bestandteil der Forschung sind, die gar noch nicht etabliert sind.
Das heisst, man kann diese Therapiemethoden gar nicht brauchen. Trotz all diesen Schwierigkeiten ist aber allen Fachleuten wichtig, dass man das Internet nicht verteufeln soll. Im Trübenfischen, so wie es häufig gemacht wird, das bringe nichts. Aber zusammen mit dem Arzt das Internet sinnvoll brauchen, das bringe beiden Seiten etwas.
Wenn wir als Arzt mit einem Patienten ein Gespräch suchen, dann aufklären, über irgendein chronisches Leiden geht der Patient häufig heim, sucht im Internet, was ist das genau, und kommt nachher auch noch besser informiert wieder zur nächsten Konsultation zurück, wo das für uns natürlich die Aufklärung dann stark vereinfacht.
Von den Selbstdiagnosen im Internet raten aber alle ab und es gibt bei den Fachstellen auch keine Liste, die so Seiten würden empfehlen. Und wenn man die Suchen im Netz dann doch nicht lassen kann, sollte man die Informationen wenigstens ausdrucken und zum Doktor mitnehmen, damit der sieht, woher die Information kommt und damit auch beide über das Gleiche reden.
Die Edith Gilmann über das Phänomen der Cyberchondrie. Um Gesundheit geht es hier auf dem Eis auch heute Abend im Doppelpunkt Forum ab der 8. Wir diskutieren die Frage, wie viel Gesundheit kosten darf. Jahr für Jahr gehen Schweizerinnen und Schweizer mehr für ihre Gesundheit aus, aber immer mehr können sich Krankenkassenprämien nicht mehr leisten. Edith Gilmann begrüßt im Studio Experten und Betroffene und diskutiert mit ihnen darüber, warum die Kosten im Gesundheitswesen je länger je mehr steigen, wer dafür verantwortlich ist und ob man etwas und wenn was dagegen machen könnte. Heute Abend zwischen 8 und 10 hier auf TRS1. Damit sind wir am Ende vom Espresso vom Dienstag, 30. September. Ab der 9:30 ist die Sendung im Internet zum nochmal nachhören auf drs1.ch und dort gibt es Espresso auch als Podcast.
Espresso. Sie hörten einen Podcast von DRS1.